Aber wenn da jetzt ein Rechtsradikaler auf der Station liegt, dann ist das ein Patient und nicht irgendwie der, was mir nicht sympathisch ist. Dann wird der genauso behandelt. Also man braucht immer so, glaube ich, auch so Leute, die was an einen glauben. Wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe die Welt in meinem kleinen Mikrokosmos zu ein bisschen besseren Ort gemacht oder zumindest ein bisschen Leiden genommen, ist mir das schon viel wert.
Hallo und herzlich willkommen zum WZ-Podcast Weitergedacht. Mein Name ist Matthias Ziegler. Mir gegenüber sitzt die Anja Stegmeier.
Hallo.
Bei unseren neuen Folgen von Weitergedacht werden wir ganz persönlich. Wir tauchen ein in die Lebenswelten unterschiedlichster Menschen. Wir sprechen mit ihnen darüber, was sie glücklich macht, aber auch, was ihnen Sorgen bereitet, was sie brauchen, um zufriedener im Leben zu werden und welche Wendepunkte sie erlebt haben. Anja, mit wem hast du denn für unsere heutige Folge gesprochen?
Ich wollte mit jemandem sprechen, der im medizinischen Bereich arbeitet, also jemand in der Pflege. Und da habe ich den Hannes getroffen. Er arbeitet nämlich in Wiener Neustadt in einem Spital in der Intensivpflege. Er ist jetzt 44 Jahre alt und er ist im Burgenland aufgewachsen. Außerdem spielt er in einer Punkband Schlagzeug, also er definiert es als Post-Punk, und er fährt auch Skateboard.
Okay, also Punk, Skateboard und Intensivstation, das klingt nach einer wilden Mischung. Sieht man den Punk auch an?
Ja, also Hannes hat einige Tattoos. Ja, und er hat eine Weile mal einen Iro getragen und den hat er auch grün gefärbt gehabt.
Sag, wenn ich höre Punk, dann assoziiere ich damit als erstes eigentlich Anarchie-Typen, die auf der Straße herumlungern oder Häuser besetzen. Aber ich nehme an, da tue ich dem Hannes Unrecht, oder?
Ja, also es freut mich für dich, Matthias, dass du offenbar sehr behütet aufgewachsen bist. Klar, das ist so das Klischee vom Punk. Aber Punk ist halt einfach so eine Lebenseinstellung. Nach dem Gespräch habe ich mir gedacht, Punk und Intensivstation sind eigentlich gar kein Widerspruch. Aber am besten, wir lassen Hannes mal selber erzählen, oder?
Ja, bitte, auf jeden Fall.
Hallo, Hannes.
Hallihallo.
Wenn du deine eigene Geschichte erzählst, jemanden, der dich nicht kennt, wo würdest du da beginnen?
Boah, das ist schwierig. Dass ich sage, vom beruflichen Werdegang, dass ich als Mechaniker mal angefangen habe, als Kfz-Mechaniker, wo ich nicht besonders glücklich damit war, aber als desorientierter Jugendlicher, der was Heavy-Metal-Musik hört, war das halt der einzige Anker, dass man sagt, man verlässt die Schule. Schule war ein Thema Rebellion, Non-Compliance. Und irgendwie bin ich dann in die Musik reingeraten, in die Punk- und Hardcore-Musik. Und irgendwie hat sich dann mein Leben doch geändert, auch wie ich Perspektiven wahrnehme, andere Pfade einschlagen tue. Und schlussendlich hat mich das dann dazu gebracht, dass ich dann Ausbildung zum Operationsgehilfen gemacht habe. Und nach 4 Jahren Operationsgehilfen Dasein habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich mein ganzes Erspartes für Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpflegediplom investiere. Habe das dann gemacht und schlussendlich, wie ich fertig war mit der Ausbildung, habe ich dann auf einer Intensivstation angefangen und bin seit 2007 jetzt noch immer leidenschaftlich dabei bei der Intensivpflege, weil es einen Sinn ergibt. Zwischendurch habe ich immer Musik, Kunst mich auch inspirieren lassen vom Leben, sagen wir so.
Weil du gesagt hast, ich habe mein ganzes Erspartes zusammengenommen, um diese andere neue Ausbildung zu machen. Ich meine, das ist schon eine heftige Entscheidung.
Ja, es war dann so, beim Bundesheer habe ich den Sanitätsgehilfen gemacht. Da ist man schon mit der Rettung mitgefahren für kurze Zeit. Und das hat mir sehr, sehr gefallen. Also, es war so, das erste Mal, man so richtig, wenn es schlecht geht, wie verhalte ich mich und Adrenalin steigt dann auf und da habe ich schon ein bisschen gemerkt, oh, das taugt mir, aber weil ich nicht mit der Situation umgehen kann. Und das hat ein bisschen was von Skateboarden an sich. Mhm. Man versucht einen Trick, weiß ich wie oft, und stürzt immer, aber irgendwann steht mir den Trick. Dieses Mindset, glaube ich, hat mich auch in so eine Richtung gebracht. Und den OP-Gehilfen habe ich dann, das war eine einmonatige Ausbildung, und dann hat die Pflegedirektorin gesagt, naja, sie sieht da Potenzial, ob ich nicht die Ausbildung machen will. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht. Und die haben mir eigentlich ganz gut zugeredet. Also man braucht immer so, glaube ich, auch so Leute, die was einen Glauben. Mhm. Die was einfach annehmen bei der Hand und vielleicht sagen, okay, ich glaube, du schaffst es, das war was.
Also das heißt, er hat sein ganzes Erspartes aufgebraucht für die Ausbildung?
Nein, also die Ausbildung an sich hat jetzt nichts gekostet. Das war schulisch, also jetzt nicht ein Bachelorstudium an der Fachhochschule, wie man es heute machen kann. Er hat halt das Ersparte gebraucht, um eben von null anfangen zu können, um nochmal neu eine Ausbildung beginnen zu können für seine Lebenshaltungskosten, weil er nur ein kleines Taschengeld bekommen hat.
Grundsätzlich zahlt ja das AMS eigentlich so einen Umstieg, vor allem wenn man bedenkt, dass uns ja Pflegekräfte fehlen.
Ja, das ist jetzt so und das war auch damals so, aber er hat sich ganz bewusst dagegen entschieden.
Sie war nie arbeitslos. Ich hätte müssen ein Jahr arbeitslos sein, dann hätte ich das vom Vaterstaat übernommen gekriegt.
Was sicher viele so machen. Das ja, war keine Option für dich.
Es war keine Option für mich. Es wäre moralisch irgendwie oder ethisch nicht für mich vertretbar gewesen.
Mhm.
Also die DIY. Also das ist so. Das ist dieser
da kommt wieder das Skateboarder.
Ja, dieser DIY-Gedanke war mir wichtiger, dass ich sage, okay, dann bin ich trotzdem autonom.
Mhm. Macht es dann einen Unterschied zu sagen, ich nehme da mein Geld in die Hand und ich mache das sofort, weil ich will das jetzt und schaue dann nicht, dass ich mich da möglichst günstig, elegant durchwiege. Glaubst du, das macht was mit einem? Ist man dann auch irgendwie mehr stolz? Hey, ich habe das gemacht. Und
nein, glaube ich nicht. Aber diese intrinsische Motivation ist stärker, auch in der Ausbildung.
Mhm.
Ich merke das jetzt durch das, dass ich auf der anderen Seite sitze, dass die was halt finanziert kriegen, ein bisschen weniger Anreize vielleicht haben, sie dann noch stärker zu bemühen.
Würdest du sagen, so die Werte, die dir wichtig sind, sind linke Werte und liberale Werte? So?
Genau. Mhm. Vielleicht ist Evolution, aber
mit dem Alter gemäßigt oder wie?
Ja, aber vielleicht auch das soziale Umfeld, was dann auch so macht. Dieses Umfeld hat schon aus mir, aus einem Linken, einen Liberalen gemacht. Die Erkenntnisse, was man gewinnt, dieses Naive, dass man keine Überwachung braucht, das hat sich bei mir irgendwie in Luft aufgelöst, weil man weiß von psychologischen Studien, dass wenn nur Kamera angedeutet wird, der Mensch sich einfach eher menschlicher verhält. Zum Beispiel in der Arbeit kommt das dem Patienten zugute. Wenn man das Gefühl hat, man kann in die Dokumentation reinschauen und die ganzen Vitalparameter kontrollieren.
Ja, Transparenz ist ja auch
so. Das ist transparent. Ja. Mhm. Und das ist aber dieser wissenschaftliche Zugang dann wiederum. Nicht? Und ich finde das dann positiv, wenn irgendwer drüber schaut über die Dokumentation und sagt, hey, da hast du irgendwas übersehen. Das, danke. Also das ist ja nur dem Patienten, kommt dir das noch zugute.
Also ursprünglich hat er sich als Linker definiert, aber der Job hat ihn zum Liberalen gemacht.
Ja, so ungefähr.
Was verstehst du eigentlich unter einem Linken heutzutage, Anja?
Puh, ja, gute Frage. Ich würde mal sagen, so als politische Haltung, dass so Grundwerte oder was im Vordergrund steht, würde ich sagen, ist mal so soziale Gerechtigkeit und Gleichheit. Ja. Andere mögen vielleicht unter links verstehen, dass es da auch so eine gewisse Formlosigkeit gibt oder ja, wenn es jetzt radikaler links ist, dass man da, dass es so Richtung Anarchie geht und so, ja. Keine Regeln, keine Herrschaft. Extrem links wäre zum Beispiel eine klassenlose, herrschaftsfreie Gesellschaft. Deswegen könnte man von außen sagen, ja, die halten sich nicht an Regeln, das ist Chaos, keine Hierarchien.
Ich frage mich ja immer, warum es eigentlich Linke heißt. Ich meine, liberal ist klar, ja, das kommt von der Freiheit. Aber warum links, warum rechts?
Ja, dieses Rechts-Links-Schema, das kommt aus dem 19. Jahrhundert. Und diese Einordnung in links und rechts ist da entstanden, dass in Frankreich die Sitzordnung in der Nationalversammlung so war. Also damals saßen auf der linken Seite Anhänger der Republik, also die Leute, die dafür waren, dass alle Bürger die gleichen Rechte haben sollten. Und auf der rechten Seite saßen die sogenannten Ordnungsparteien, die sich im Wesentlichen für die Wahrung der politischen, sozialen Verhältnisse eingesetzt haben. Und das ist bis heute auch noch in vielen Bundestagen, Nationalversammlungen der Fall, dass die Sitzordnung so ist.
Und die Liberalen waren dann quasi in der Mitte zwischen den Stühlen, oder?
Für die Liberalen ist die Freiheit des Einzelnen ganz wichtig. Wo man jetzt sagen könnte, wenn es mehr Richtung links geht, dass da mehr so die Gemeinschaft, das Soziale, das Gemeinschaftliche steht. Und da geht's halt um Freiheit in jeglicher Form, also geistig, sozial, politisch, staatlich, jegliche Zwänge werden da abgelehnt.
Wie ist er eigentlich jetzt zu seinem Job gekommen? Also Was hat ihn tatsächlich vom Automechaniker in die Pflege gebracht?
Ja, das ist so, glaube ich, schon so ein bisschen der Wendepunkt in seinem Leben. Hören wir mal rein.
Es ist die Frage halt gewesen, soll ich weiter tun als Kfz-Mechaniker, wobei da von meiner Soziokultur eher nicht reingepasst hätte, weil ich mich ein bisschen deplatziert gefunden habe, sei es in der politischen Ausrichtung, Sichtweisen, wie man die Gesellschaft betrachtet.
Es gibt keine Punks bei Automechanikern.
Ja, vielleicht schon, aber es ist halt, wenn man 1998 sagt, man ernährt sich vegan, dann ist es für ländliche Verhältnisse sehr progressiv. Man wird dann vielleicht ein bisschen in das Komische, ein bisschen abgeschoben, weil dann hat man ja keine Kraft. Man hat dann andere Interessen als seine Arbeitskollegen. Wobei ich das nicht werten will. Ich habe dann eine Sanitätsausbildung gemacht im Grundwehrdienst und da habe ich mir gedacht, okay, die sind ein bisschen offener, die im medizinischen Bereich tätig sein, fürs Menschliche, also für die Diversität, also dass nicht jeder Mensch irgendwie gleich sein muss.
Mhm.
Also
das und würdest du das jetzt heute nach so vielen Jahren im Spital und im medizinischen Bereich immer noch so sagen?
Ja, eigentlich schon. Also es gibt sehr viele queere Menschen und das ist da kein Thema irgendwie, weil man so viele Facetten von den Menschen sieht und so viele verschiedene Menschen versorgt und man lernt das dann akzeptieren und dann fragen mehr nach dem Warum, als wie das dann werten.
Wie ist das so, wenn man mit so einem grünen Iro auf die Station kommt oder in der Pflege und wie geht man so als Punk mit diesen Hierarchien um?
Naja, ich bin auch so in die Schiene Patientensicherheit reingekippt, wo man beinahe Worst-Case-Szenarien bespricht, analysiert. Ja, Anarchie und diese Themen sind super, aber in solche Systeme, wo es darum geht, eine gewisse Struktur reinzubringen, braucht man Struktur. Da braucht man hierarchische Sachen. Dieser Mensch ist der Teamleader, die anderen sind die anderen vom Team. Aber man realisiert, jeder im Team ist wichtig. Und jede Funktion ist wichtig. Also das ist besonders im Intensivbereich, sind die Hierarchien sehr flach, weil man natürlich auch verhindern will, wenn jemandem was auffällt, dass er sagt, naja, zu dem gehe ich nicht mehr, weil der hat mir das letzte Mal eine ordentliche Presse gegeben. Es gibt da so was wie Verantwortungsdiffusion, wenn man weiß, okay, wenn keiner irgendwie die Verantwortung übernimmt, dann funktioniert das nicht, dann ist der Patient auf sich selbst überlassen und das will man ja vermeiden. Also besonders im Intensivbereich, man ist zuständig für ein oder zwei Patienten und man trägt da die Verantwortung in der Pflege. Also es ist ja nicht so, dass andauernd ein Arzt in der Nähe ist und uns die Hände hält, sondern wir müssen schon komplexe Erkrankungen und komplexe Symptomatiken deuten können, dass wir rechtzeitig handeln.
Wie viel Punksein geht sich im Spital so aus?
Man muss sagen, dass natürlich auch privat und dienstlich natürlich auch zu trennen sein. Bin dienstlich vielleicht genauerer, als wie wenn ich das zu Hause wäre. Oder ich definiere mich politisch links, aber wenn da jetzt ein Rechtsradikaler auf der Station liegt, dann ist das ein Patient und nicht irgendwie an der, was mir nicht sympathisch ist. Dann wird der genauso behandelt. Und das ist vielleicht, wo man sagt, okay, da ist wieder der Punk, die Punk-Attitude drinnen, weil da geht es nur um ethische Zugänge auch teilweise. Ne?
Also so wie sich das anhört, geht er voll in seinen Beruf auf. Das ist ja doch ein körperlich sehr anstrengender Job.
Ja.
Sieht er sich da die nächsten 20 Jahre auch in der Intensivpflege?
Ja, das wollte ich auch wissen und ich habe ihn auch gefragt, ob er einen Plan B hat.
Jetzt, wenn ich meine körperliche Verfassung wahrnehmen tue, glaube ich schon, dass sicher nach 10 Jahren funktionieren wird, weil ich versucht habe, auch fit zu bleiben. Und ein bisschen so das zweite Standbein, also ich bin 30 Stunden angestellt und jetzt tue ich auch noch unterrichten in der Krankenpflegeschule, mache ich so erste Hilfe in diversen Ausbildungsformen wie Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz. Zusätzlich bin ich noch in der medizinischen Simulation hineingekippt, kann man sagen. Aus Grund, weil ich mich viel mit Patientensicherheit und Fehleranalysen befasst habe.
Und wie schaut dann so eine Simulation aus?
Man geht in Krankenhäuser, baut ein Videosystem auf und trainiert mit den Leuten im Team ein Worst-Case-Szenario. Schwerverletzter kommt und
Das simuliert dann ein Kollege, Kollegin?
Da gibt es eine High-End-Puppe, die kostet teilweise über 90.000 Euro. Die kann man beatmen, kann Atemgeräusche, Herzgeräusche nachstellen. Die kann schwitzen und. Mit Video-Nachbesprechung und nicht werten, sondern wir versuchen, auf die Kommunikation einzugehen. Weil meistens ist es die Kommunikation ein bisschen ein Problem und das macht mir extrem Spaß. Wenn es nicht so ist und ich schaffe es nicht und ich schaffe es nur mehr 10 Jahre, dann wahrscheinlich würde ich im Bereich Ausbildung weitermachen.
Interessant, weil das ist ja quasi eine Art Inszenierung einer Extremsituation. Mhm. Und wenn ich jetzt an dein, ich nenne es jetzt mal Hobby oder an die Musik oder die Kunst denke, dann ist das sehr ähnlich.
Ja, es hat Ähnlichkeiten. Es hat damit Verkabeln zu tun. Und ich glaube schon, dass man etliche wirkliche Worst Cases dadurch vermieden haben, weil die Leute dann gesagt haben, das kenne ich aus der Simulation. Und mir geht es nämlich genauso. Wenn ich so eine Situation habe, dann ist man nicht mehr in diesem Säbelzahntiger-Modus, also wo das Adrenalin ausschütten tut und das Rationale abschalten tut.
Wie war das eigentlich bei Corona? Haben Sie sich da irgendwie vorbereiten können darauf?
Ja, also mittendrin haben sie das schon versucht. Es gab so Trainings, die auch ähnlich abgelaufen sind, also dann eher so auf Hygiene bezogen. Wie schützen wir uns? Maske? Wie ziehen wir uns an, aus? Und auch diese Bauchlage war großes Thema, weil die ja über die Bauchlage beatmet wurden, die schweren Fälle auf der Intensivstation. Und da haben sie auch Veranstaltungen unter den höchsten Sicherheitsvorkehrungen gehabt und haben das geprobt, geübt. Und ja, und dann haben sie gewartet.
Man hat gewartet, dass Patienten dann kommen und hat man sich geglaubt, naja, wahrscheinlich, vielleicht kommen eh keine. Und dann auf einmal war alles voller Corona-Patienten. Und man hat dann das Problem gehabt, dass draußen in der Gesellschaft die Leute gesagt haben, ist eh alles ein Blödsinn und hin und her. Und wir haben sie versucht, da die Menschen zu retten. Nicht? Und auch die Angst natürlich gehabt, dass wenn wir voll sein, was damit die was auch schwerkrank sein. Also gewisse Hochphase haben wir da gehabt, wo wir froh waren, dass es einen Lockdown gegeben hat. Also mir ist so gegangen zumindest.
Ja.
Dass da Bremse drinnen war. Das war schon eine Zäsur, das, was ich daraus gelernt habe. In der Isolation hat jeder seine eigene Realität. Und wenn der Automechaniker jetzt im Lockdown sitzt und nichts arbeiten tut und dann geht's gut, dann würde er sagen, na, für was brauchen wir diesen Lockdown? Also there is no glory in prevention. Ich habe eine andere Realität dann halt wahrgenommen und es war halt schon interessant, dass wenn man mit Leuten kommuniziert hat, dass die mir gesagt haben, wie es eigentlich auf der Intensivstation abbrennt. Und
es war damals ja schon so, dass es viel Diskussionen gab, was in Spitälern geleistet wird, dass die Bezahlung nicht grandios ist, dass die Belastung sehr hoch ist. Es wurde applaudiert. Gab es irgendwie ein Danke, auch materiell und so? Wie schaut denn das jetzt aus?
Ich glaube, vom Land hat es ein bisschen Geld gegeben, das was dann auch, glaube ich, versteuert zusätzlich noch geworden ist. Ich habe mir nicht viel erwartet. Also man hat unseren Berufsstand einfach zu stark als Opfer definiert. Das habe ich verstanden, um die Compliance für die Leute zu fördern, dass man sagt, okay, bleibt daheim, weil die sind am Limit, reißt euch zusammen. Aber schlussendlich, so schlecht werden wir nicht zahlt, sage ich jetzt einmal, also gegenüber anderen Berufen. Klar.
Immer die Frage, mit wem man sich vergleicht, gell?
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass diese train hard, fight easy, dass diese arge Belastung dann trotzdem was Positives auch noch gehabt hat, dass man dann rauskommt und sagt, okay, ich bin froh, dass ich jetzt nicht 12 Stunden den Schutzanzug anziehen muss und schwitzen tue und dass ich was trinken gehen kann, dass ich nicht so viel Kopfweh mehr habe vor der Schutzkleidung, nicht? Weil das druckt ja alles. Das hat überwiegt, glaube ich, bei mir zumindest. Dass ich sage, okay, endlich wieder alles normal, ich kann mit den Leuten ohne Masken reden. Ich kann, wenn wer im Sterben liegt, kann ich die Angehörigen holen. Das war sicherlich in der Corona-Zeit eins von den schlimmsten Sachen, dass die mit uns gestorben sind und auch isoliert in den Zimmern verstorben sind, die Leute. Der letzte Kontakt war meistens der Papa oder die Mama kriegt keine Luft und der wird angeholt vor der Rettung. Und das war vielleicht das Härtere an der ganzen Sache. dass man das Gefühl hat gehabt, wir können nichts nicht mehr machen, um den Patienten in noch würdevoller gehen zu lassen. Also, und da spielen die Angehörigen immer eine Rolle und das war schon Tortur. Aber also bei mir war es nicht so, dass ich mehr Geld oder sonst was verlangt habe. Weil ich weiß, dass schlussendlich es wird geklatscht, wenn man was haben will. Und wenn es passiert ist,
ist vorbei.
Ist vorbei. Da ist der Rampenlicht weg. Mhm. Das ist der Spotlight.
Also da redet einer davon, wie es war, der es wirklich voll live erlebt hat.
Mhm. Ich habe vor dem Gespräch eigentlich nicht genau einen Dunst gehabt, was die Leute jetzt nach der Krise tatsächlich bekommen haben. Weißt du es, Matthias?
Ich habe da ein paar hundert Euro im Kopf, die damals herumgegeistert sind, aber weiß ich es nicht.
Ja, ich habe es nach dem Gespräch recherchiert und es hängt natürlich vom Bundesland und vom Arbeitgeber ab. Und es waren im Durchschnitt ebenso rund 500 Euro brutto pro Person.
Aber wenn er sagt, es wird eigentlich ganz gut bezahlt als Pfleger, was ist ganz gut bezahlt?
Das hat mich eigentlich auch gewundert, muss ich sagen. Als er die Ausbildung gemacht hat, war es halt eben eine Ausbildung und kein Studium. Wobei ich da jetzt auch nicht sagen will, bloß weil es jetzt ein Studium ist, sollte es besser bezahlt sein. Aber vielleicht vergleicht das halt in seinem Umfeld mit Leuten, die halt in anderen Bereichen eine Ausbildung gemacht haben. Das ist halt nach Kollektivvertrag und es wird halt unterschiedlich bezahlt. Ist das Spital staatlich, privat oder kirchlich? Am meisten kriegst du halt immer am privaten, am wenigsten in einem staatlichen. Aber das sind kleine Beträge. Also wenn du ausgelernt hast, verdienst du im ersten Jahr knapp 2.400 Euro. Und das sind 1.800 netto. Ja. Und dann wird es halt mit Jahr zu Jahr mehr. Ja. Also nach 10 Jahren ungefähr hast du dann einen Tausender brutto mehr. Und natürlich muss man auch sagen, es gibt halt Wochenenddienste, Feiertagsdienste und Nachtschichten und da kriegst du natürlich Zulagen. Wenn du da halt so auch deine Dienste hast im Monat und so weiter, da kommt natürlich noch mehr dazu. Das ist jetzt nur das Basisgehalt. Aber trotzdem, wenn ich denke, es geht um Leben und Tod, du musst immer ready sein. Und wenn du einen Fehler machst, kann jemand sterben, dann finde ich persönlich das jetzt nicht viel.
Also das Gehalt ist für ihn offenbar kein Thema. Er dürfte auch die Corona-Jahre ganz gut weggesteckt haben, so wie das klingt.
Ja, train hard, fight easy. Also ich glaube, das geht vielen anderen anders in dem Bereich. Aber das habe ich auch irgendwie interessant gefunden, dass er so eine Einstellung hat.
Ja, er spricht die Dinge hart aus, so wie sie sind. Aber er lässt sich davon selber nicht runterziehen.
Ja.
Hat dir der Hannes da erzählt, was ihm so Stabilität gibt, was ihn festigt?
Ja, hören wir mal weiter.
Ja, ich glaube halt, es wird immer Leid geben und wird auch immer den Tod geben, weil es auch die Geburt gibt. Naja, das ist jetzt nicht Silicon Valley konform, aber wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe die Welt in meinem kleinen Mikrokosmos zu ein bisschen besseren Ort gemacht oder zumindest ein bisschen Leiden genommen, ist mir das schon viel wert. Ich kann das auch nicht benennen, aber ich kann versuchen, die Situation zu verbessern. Und wenn ich es ein bisschen verbessere, dann denke ich mir, okay, der Tag ist super, wenn es dem Patienten schlecht gegangen ist. Und zum Beispiel, dass ich auf seine Bedürfnisse ein bisschen eingehe, seinen Wert wieder ein bisschen steigern tue, weil der ist mir ausgeliefert. Dass wir ein bisschen sprechen, wie war sein Leben oder was hat er beruflich gemacht. Da kriegen sie wieder Selbstwert, die Leute. Ne?
Bei dir geht's, also auf der Intensivstation geht es eigentlich fast täglich um Leben und Tod. Wie gehst du mit so Stress und Belastung um? Hilft dir da die Musik oder was ist so dein Coping-Mechanism?
Musik, ich schaue, wie gesagt, dass ich trotzdem positiv bleibe. Zum Beispiel, wenn es zu einer Reanimation kommt, dann ist mein Gedanke, okay, dieser Mensch ist zurzeit klinisch tot, der kann nur jetzt gewinnen, wenn ich was mache. Dass man trotzdem versucht, sich so zu programmieren, dass man das Glas halber voll ist. Ich glaube, mir hat die Musik, habe ich sehr viel zu verdanken. Also auch, dass mich in die richtige Bahn gebracht hat und jetzt, dass ich nicht wahnsinnig wie.
Ja, in der Spur bleibst.
Ja.
Wie kann man denn für was einstehen und kämpfen oder was verändern wollen, wenn man so genügsam und zufrieden ist? Das ist für mich ein Widerspruch.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es eine kleine Resignation oder keine Ahnung. Mhm. Aber im Krankenhaus lernt man auch, wenn man was durchsetzen will, weil die Strukturen so straff sind, dann muss man sehr beharrlich sein. Und in manche Dinge bin ich halt beharrlich. Das braucht Jahre, bis eine Agenda durch ist. Und wenn nur ein kleines Funken Veränderung ein bisschen mitbewegt hat, dann ist es schon eigentlich viel wert. Also ich glaube, diese großen Veränderungen hat man immer wieder gesehen, die funktionieren nicht. Aber was funktioniert, sind diese Optimierungen, Verbesserungen, zumindest in so einem Bereich.
Hast du das Gefühl, das wird irgendwie auf der politischen Ebene irgendwie gesehen oder vertreten? Oder ist es auch so wie bei den Leuten, die Gefahr ist vorbei, es interessiert uns eigentlich nicht mehr Großes?
Naja, also er wird schon wahrgenommen, aber ich glaube, in Österreich haben wir das Problem mit dem Föderalismus. Das ist, und dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, dass man Monopole hat. Also in Niederösterreich die LGA, in Burgenland die Krages oder wie sie die alle Gesellschaften nennen. Also im Ministerium kommt das schon an. Ich habe mit Anne Schober damals ein Gespräch gemacht. Nur, was können die machen? Die können auf politischer Ebene Dinge bestimmen. Aber es ist halt schwierig, wie das auch verwoben ist, dieses Gesundheitssystem, dass da Krankenkassen Einfluss haben, dass die Ärztekammer starken Einfluss hat.
Und dass es auch zunehmend privatwirtschaftlich organisiert
genau,
ist.
Genau. Also das hat was vielleicht auch mit Beiständeeffekt zu tun. Jeder steht um einen Verletzten und keiner handelt, weil der eine sagt, naja, du bist ja eigentlich zuständig. Nein, du bist zuständig. Keiner will sich halt quasi die Verantwortung zuschieben. Und das ist das Problem vielleicht meines Erachtens beim Föderalismus und warum dieses System halt dann im Grunde krankt.
Ich habe was Neues für mich rausgenommen oder entdeckt, nämlich, dass für etwas kämpfen, etwas verändern, sich für was einsetzen, nicht aufgeben, das habe ich irgendwie immer verbunden mit, es ist anstrengend, man reißt sich die Haxen aus und dann bringt es eh nichts und so. Also ein sehr anstrengendes, hoffnungsloses Unterfangen. Und Hannes Zugang ist für mich so sehr realistisch und irgendwie auch effektiv. Und gleichzeitig hat er aber so eine Leichtigkeit. Also er ist da irgendwie unermüdlich und sehr engagiert, aber ich glaube, er lässt sie da auch nicht irgendwie verbrennen oder so.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen das Skateboard in ihm wahrscheinlich. Das heißt, auch wenn es sich auf die Schnauze haut, stelle ich nochmal drauf aufs Board.
Naja, unser Gespräch neigt sich dem Ende zu und ich wollte zum Abschluss einfach nochmal fragen, wieso die nächsten Tage bei ihm ausschauen. Dann ging es aber nochmal um seine Kunst. Und zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen haben, lief gerade das Impulstanz-Festival in Wien. Also es geht um Tanz, Performances, aber auch irgendwie um Musik. Und er war dort dabei. Morgen ist wieder Schicht im Spital, oder?
Diese Woche haben wir freigespielt, weil wir für Impulstanz, bin ich da dabei bei einer Performance. Ein wunderbarer Regisseur, Künstler, Ryan Mitchell, mit dem Künstlerkollektiv Saint-Genet, wo wir 8 Stunden jeden Tag performen werden, von, glaube ich, 7 bis 4 Uhr in der Früh.
Das ist eine ordentliche Geschichte.
ja, es wird Blut geben, es wird...
Echtes oder...
Ja, Schweineblut. Und irgendwie spricht mir das an, weil er auch so, was der Mensch probiert, immer zum Wegschieben arbeiten tut. Also mit den existenziellen Vergänglichkeit, Schmerz, Arbeit, Schinderei. Das spricht mir persönlich an, was er macht, weil es halt auch sehr oft mit meinen Gefühlen zu tun hat, was ich in der Arbeit habe. Er bringt da irgendwie so den Kummer oder auch das, was man verspürt, was ich in 4 Wänden irgendwie, was man so probiert wegzubringen, bringt die auf die Bühne. Aber ich finde das gut, weil man jemandem irgend sowas passiert und er hat so ein Stickel gesehen, dann hat er schon mal mit ähnlichen Gefühlen vielleicht war konfrontiert. Zumindest im künstlerischen, sicheren Setting.
Quasi eine Patientensicherheitsübung fürs Leben.
Kann man so sagen.
Okay, Hannes. Ja, vielen Dank, dass du uns so mitgenommen hast.
Ja, ich hoffe.
Zu dir in dein Leben.
Ich hoffe, ich habe euch nicht tot gequasselt.
Bin noch da.
Puh, also ein intensiver Job und ein genauso intensives Hobby als Ausgleich. Wer andere würde sich vielleicht zum Abschalten Ruhe suchen und bei ihm ist es das Gegenteil. Ja. Je lauter, je wilder, wenn du jeden Tag konfrontiert bist damit, in einem System arbeitest, das dich eigentlich auch kaputt machen könnte, wenn du es zulässt, dann brauchst du vielleicht genau diese Möglichkeit, dass du da deinen Grant auf die Weise wieder rauslässt.
Vielleicht sieht er sich auch so als Vermittler. Wir, die wir überhaupt nicht in diesem Bereich arbeiten, also das wird ja irgendwie ganz weit weggeschoben, sterben, krank sein und so weiter. Und vielleicht will er uns das einfach vermitteln, wie wichtig es ist, sich mit dem zu konfrontieren.
Ja, was soll man da jetzt noch großartig mehr dazu sagen?
Ja, wir haben genug gequasselt, würde ich sagen. Aber nächste Woche wieder.
Stimmt, mit einem neuen spannenden Gast. Bis dahin, alles Gute. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt den Podcast WZ Weitergedacht überall nachhören, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr ihn abonniert. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.